Die Pubertät ist eine schwierige Zeit für alle Beteiligten. Aber ist das eigentlich Thema oder über was reden Jugendliche mit ihren Eltern in dieser Zeit?
Über die Schule und so. Und ja. Also das meiste über die Schule.
Ich rede eher so über meine Probleme, wenn ich Streit habe mit meinen Freundinnen oder so. Das erzähle ich halt meiner Mama dann.
Ja, über die Schulaufgabe, wo wir heute schreiben. Erzählt, dass es schwierig wird und so.
Wie es in der Schule war und ob alles gut ist, die Noten, mal schlechte, mal gute. Ja, und das ist das eigentlich das Hauptthema.
Mit meinem Vater rede ich, was er heute in der Arbeit erlebt hat. Also er sagt natürlich nicht den Namen, weil er ist Rechtsanwalt, das darf er nicht. Mit meiner Mutter rede ich über Schule und so.
So alltägliche Sachen, aber jetzt nicht irgendwie so richtig private Sachen. Das erzähle ich lieber meiner besten Freundin oder so.
Na, über die Dinge, die wirklich wichtig sind auf dem Weg ins Erwachsenenleben, davon erfahren die Eltern wohl eher wenig. Trotzdem dranbleiben, so lautet der Tipp von Erziehungsexperten. Denn Pubertät kann eine Chance sein für Kinder und für Eltern. Im Notizbuch Freitagsforum, die kommende knappe halbe Stunde, hat Jutta Prediger genau über dieses Thema mit Melita Walter, Erziehungsexpertin aus München, und mit Jesper Juhl, Familientherapeut aus Dänemark, gesprochen.
Melita Walter und Jesper Juhl, Sie beide entstammen ja einer Generation. Sie sind so um die 60, wenn ich es verraten darf, und Sie beraten beide seit Jahrzehnten schon Eltern. War eigentlich die Pubertät schon früher so ein Schreckgespenst für Mütter und für Väter, wie das heute zu sein scheint? Herr Juhl?
Ja, das glaube ich. Also wenn wir 300 Jahre zurückgehen, nicht. Aber wenn ich in Pubertät war und meine Freunde, ich glaube, was jetzt ein bisschen anders ist, ist, dass unsere Gesellschaften überall in Europa eine sehr schlechte Verhaltung zu Jugendlichen aufgebaut hat. Und das ist ein sehr negativer Beitrag zu dieser ganzen Mythologie rund Pubertät.
Frau Walter nickt beständig. Wie sehen Sie das Ganze? Hat sich das verschoben oder ist es geblieben?
Ja, also wenn ich das jetzt erstmal auf Deutschland oder lange Zeit ja Westdeutschland reduziere, hat sich in einer Generation, sozusagen meiner Generation, die direkt nach dem Krieg geboren ist, wo Pubertät überhaupt noch gar kein Thema war, sondern wir haben eine gescheuert gekriegt nach dem Motto, jetzt pass dich an. Dann zur nächsten Generation, als meine eigenen Kinder in die Pubertät kamen, schon allein in der kurzen Zeit ganz viel verändert. Und ich glaube, dass früher diese größeren Familienkonstellationen, wo genügend Ausweichmöglichkeiten waren, der Korrektur sozusagen, und jetzt kommst du mal mit mir mit und jetzt machen wir mal was außerhalb der Familie, ist ja immer mehr zusammengeschrumpft. Familie ist Kleinstfamilie geworden und die Auseinandersetzungen werden plötzlich so isoliert und vereinsamt geführt, dass sie eine große Überforderung für alle sind.
Ist es nicht vielleicht auch so, dass Eltern Angst gemacht wird, schon lange bevor die Kinder in die Pubertät kommen? Wart nur ab, wenn dein Kind noch ein paar Jahre älter wird, dann geht's erst richtig los, sodass schon klar ist, dass vor der wirklich Ernsthaftigkeit dieser schwierigen Phase gewarnt wird und die Eltern eigentlich vorher schon ganz durcheinander sind.
Also ich glaube, wenn ich das sagen darf, als Gast in Deutschland, ich glaube, man sollte damit aufhören, über pubertierende Kinder zu reden und nur über Jugendliche. Stellen Sie sich mal vor, wir sitzen hier und haben ein Gespräch über PMS-Familien.
Muss man vielleicht ganz kurz erklären, was es meint?
Das ist also so irgendwas mit Frauen und Hormone und so weiter zu tun.
Also und die prämenstruelle
Störungen. Syndrome und so weiter. Ich glaube, wir sollen damit aufhören, Jugendliche bei ihr Hormonlevel zu identifizieren. Das ist ja eine ganz natürliche, das war tausende Jahre so, Entwicklung, der Körper, das Mensch. Und das ist in sich selbst überhaupt keine Gefahr für Eltern oder Gesellschaft oder überhaupt. Aber wir reden trotzdem. Identifizieren diese Jugendliche bei das und das genau. Und damit, glaube ich, sollten wir aufhören. Da wollen wir wahrscheinlich auch besser die einzelne Jugendliche sehen können und uns mit die unterhalten können.
Also besser das nicht ansprechen, dass die Jugendlichen in der Pubertät sind. Frau Walter, was meinen Sie?
Nee, ich erlebe gerade bei Müttern und Vätern, die Söhne und Töchter haben, die gerade in die Pubertät gekommen sind, eine ganz große Irritation, also eine zunehmende Fremdheit und dieses Gefühl zu versagen. Das heißt, es geht eigentlich für mich zum Thema Pubertät gar nicht so sehr um die Jugendlichen selbst, sondern über die sich verändernde Situation der Mütter und Väter, die plötzlich nicht mehr die kleinen kuscheligen Kinder haben, die auch noch relativ leicht durch, in Anführungsstrichen, Strafandrohungen vereinnahmt werden können, sondern Jugendliche, die dann einfach nicht mehr hinhören und Mütter und Väter dann verzweifelt sind. Und dann kommt die große Frage, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe die Kontrolle verloren. Also mit Müttern und Vätern zu sprechen, halte ich für sinnvoll, um sie zu entlasten. Aber ich gebe Ihnen recht, Herr Juhl, dass es nicht darum geht, Jugend auf Pubertät zu reduzieren nach dem Motto, da toben die Hormone und jetzt sind die völlig außer Rand und Band, denn es läuft ja auch sehr individuell anders ab, ne?
Aber ich möchte es gerne nochmal nachfragen. Ist es denn schlecht, wenn Eltern das thematisieren und sagen, ja, das ist jetzt auch ein bisschen wegen der Pubertät und es ist mit Hormonen und da haben wir schon Verständnis für? Sollen sie einfach dieses Wort vielleicht gar nicht in den Mund nehmen, sondern immer nur schauen, wie geht's den Kindern denn heute und das vielleicht umschreiben?
Ja, Eltern können untereinander darüber reden. Das muss man ja nur einmal eigentlich feststellen. Aber für mich geht es nicht so viel darum. Es geht darum, wie auch Frau Walter sagt, dass es ist eine schwierige Zeit für die Eltern. Die Jugendlichen sind eigentlich nicht schwierig.
Die Jugendlichen sind nicht schwierig?
In sich selber?
Nee, die sind nicht schwierig. In sich selber. Aber die Eltern müssen eine neue Rolle haben. Die, also ab Pubertät können wir Jugendliche nicht mehr erziehen. Also mit was wir Erziehung nennen und verstehen.
Da nickt das, Frau Walter.
Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das haben wir also eigentlich 100 Jahre lang gewusst. Und jeder weiß es, weil niemand ist erfolgreich. Aber wir gehen trotzdem weiter damit. Was die Jugendlichen heute sehr, sehr, sehr viel brauchen, ist, was ich Sparringpartner nennen. Also Eltern, die im Gespräch, im Dialog bleiben, die interessiert sind, nicht nur in, was ist meine Tochter jetzt, was für eine Tochter habe ich heute und morgen, aber auch ihre eigene Wertvorstellungen, ihre eigene Dogmatik, ihre eigene Lebensgrundlage eigentlich zur Verfügung stellt.
Aber wissen Sie, es hat sich ja doch nochmal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was hat sich denn, hat sich was verändert? Wir wissen ja, dass wir die Statistiken und Untersuchungen, wenn wir die angucken, die Pubertät setzt immer früher ein. Also vor 100 Jahren war das mit 14, 15, ja, jetzt ist es bei den Mädchen zum Teil mit 10 Jahren, 11. Das heißt, die Kindheitsphase, wo Kinder als Kinder wahrgenommen werden, wird immer kürzer. Und die Außenwelten geben immer mehr an erwachsenen Animationen vor für eine Altersgruppe, die eigentlich noch Kind sein sollte. Und ich glaube, dass diese Außeneinflüsse und dann aber eben auch dieses nicht mehr im Alltag im wirklichen Gesprächskontakt zu sein, für beide, für die Kinder diese Phase so erschwert, weil sie sich so unverstanden fühlen und für die Mütter und Väter, weil sie vor lauter Erziehungstipps oft überhaupt nicht mehr wissen, was wäre jetzt normales Alltagsverhalten. Also da klaffen die Rituale und auch die, wie soll ich sagen, diese Erfahrungswelten immer weiter auseinander, oder? Ist das bei Ihnen in Dänemark auch so?
Genau so. Ich möchte doch gerne sagen, dass auch zum Eingangsfrage, es gibt, glaube ich, überall viel, viel, viel mehr sinnvolle, ernsthafte, gute Dialoge zwischen Jugendlichen und ihren Eltern heute als 50, 60 Jahre her.
Ja.
Also es ist auf einer Ebene viel, viel, viel besser, als es je war. Aber mit diesen Konflikten, dieser Erziehung, ist es ja so, dass wir haben auch als Eltern heute andere Ambitionen. Wir wollten eigentlich gerne eine ganz andere Art von Beziehung zu unseren erwachsenen Kindern haben als früher. Und das heißt, dass diese Übergangsphase ist sehr, sehr wichtig.
Ich möchte nochmal nachfragen, Herr Juhl, Sie sagten, dass eigentlich mit Beginn der Pubertät, und Frau Walter sagte gerade, bei Mädchen kann es schon mit 10 sein, die Erziehung im Prinzip, wie wir sie verstehen, abgeschlossen ist. Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen für Eltern, weil man hat schon das Gefühl, bei einem 10-jährigen Mädchen, da möchte ich schon noch auch erziehen und ich möchte die schon noch beeinflussen dürfen und auch wirklich als Mutter ganz da sein. Wie definieren Sie denn Erziehung?
Das ist was anderes. Kinder bis 19, 11 brauchen Eltern, die besser wissen. Die brauchen die Erfahrung Überblick und so weiter, Führung und so weiter von den Eltern. Das brauchen die ab Pubertät nicht mehr. Die brauchen aber viel, viel Feedback. Die brauchen viel, also dass man wirklich daran bleibt. Tatsache ist, leider kann man sagen, dass die meisten Eltern haben noch nicht eigentlich Dialoge mit ihren Kindern gehabt. Das heißt, die meisten Gespräche zwischen Eltern und kleineren Kindern finden als Interview statt.
Können Sie ein Beispiel nennen? Was meinen Sie, Interview?
Also, wie war es in Schule heute? Hast du keine Hausaufgaben? Warum hast du keine Hausaufgaben? Fragen, Fragen, Fragen.
Kein Austausch.
Kein Austausch. Und ein Dialog muss ein Austausch sein.
Heißt es, die Eltern nehmen die Kinder nicht wirklich ernst als Gesprächspartner, wenn sie sie interviewen?
Das ist eine alte, alte Tradition. Ich kann mich nicht erinnern, also nicht nur einmal, wo ich oder meine Freunde damals einen Dialog mit unseren Eltern hatten, mit dem Ausgangspunkt, dass unsere Eltern sich dafür interessierte, was für einen Sohn habe ich? Wer ist der eigentlich? Das war damals nicht. Ich habe letztlich mit meiner Mutter darüber geredet und die hat gesagt, damals war das ja nicht interessant. Und das ist ja auch richtig. Man soll sich nur benehmen. Das war interessant.
Hat sie umgedacht, ihre Mutter? Sagt sie,
nein,
das war ein Fehler?
Nein, das glaube ich nicht. Aber was ich gerne sagen möchte, ist, dass wenn man mit Fragen weitergehen mit Kindern über, also ins Pubertät und Jugendliche, dann wird die Kommunikation weniger, 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 weniger und weniger.
Von der Zeit her auch.
Ja, und dann werden natürlich die Eltern, wenn man das sagt, disparat und sagen, aber wenn ich nicht frage,
dann kommt gar nichts.
Richtig. Und das ist eine ganz ernsthafte Zeit, weil das ist jetzt die Möglichkeit, seine Beziehung zu seinen großen Kindern neu definieren und sagen, jetzt müssen wir irgendeine Art von erwachsener Freundschaft aufbauen. Nicht so, dass ich jetzt mich als 14-Jährig benehmt und Freundin mit meiner Tochter sein möchte, sondern was wollte ich eigentlich mit meinen erwachsenen Freunden? Worüber wollte ich mit meinen erwachsenen Freunden heute Abend reden, wenn die hier waren? Und das kann ich meine Tochter sagen oder meinen Sohn sagen. Und die Kinder, großen Kinder, lieben das. Aber die kann keine Initiative machen. Also ein 16-jähriger Junge, der vor seinem Computer in seinem Zimmer sitzt, geht nicht im Wohnzimmer raus und sagt seinen Eltern, hör mal, Alte, wir haben lange nicht geredet.
Lass uns mal
Lass uns mal ein bisschen quatschen und Fernsehen bitte wegtun und so weiter. Das machen die nicht. Die sitzen da, die vermissen ihre Eltern und die Eltern sitzen im Wohnzimmer und vermissen die Kinder.
Wir haben ja die Sendung heute betitelt Wer bin ich? Die Pubertät als Chance für Eltern und Kinder. Frau Walter, da ist ja auch eine andere Rolle eigentlich schon drin in dem, was Herr Juhl eben erklärt hat. Also eine andere Elternrolle. Nicht nur die Kinder verändern sich, sondern eben die Rolle der Eltern verändert sich auch grundlegend. Wie kann man den Eltern dahingehend beraten, dass es vielleicht auch ein sanfter Übergang wird? Die werden ja nicht von heute auf morgen ihr Verhalten ändern können und auch diese Interviewtechnik plötzlich abstellen, sich daneben setzen und wie mit einem erwachsenen Freund reden können.
Ja, ist eigentlich eine Weiterführung dessen, was gerade gesagt wurde. Also eins ist die Voraussetzung, dass überhaupt in der Familie auch die Erwachsenen miteinander kommuniziert haben vorher. Die Kinder, nur die gelernt haben, dass es ein Interesse aneinander gibt im Alltag und das einfach erzählt wird und dass dadurch auch eine Neugierde entsteht, die sind ja auch in der Pubertät dann noch zu erreichen, weil es einfach üblich zu Hause ist. Als Eltern, und da sehe ich nochmal einen großen Unterschied zwischen der Rolle der Mütter und der Väter, so wie wir sozialisiert wurden als Geschlechter. Mütter müssen plötzlich in die Rolle wechseln derer, die sich auch mal unbeliebt macht. Das heißt, rigide zu sagen, und wenn ich sage, du bist dann zu Hause, dann bist du zu Hause. Oder du kommst jetzt bitte aus deinem Zimmer raus zu uns zum Essen. Und dann die Kinder, oh, die Alte, also wir kennen ja, wie die Kinder dann die Augen rollen können, wo du völlig verzweifelt werden kannst. Das fällt in der Regel den Vätern leichter, also diese Spielregeln, diese äußeren Spielregeln zu definieren und werden nicht gleich als blöder Vater definiert, ja. Und dann sich aber jetzt als Mutter und Vater ein Stück zurückzunehmen und dieses ja, demonstrative Verhalten, was die Kinder in dieser Lebensphase so entwickeln. Es ist ja auch plötzlich eine ganz andere Körperhaltung und eine ständige wechselnde Mimik, die immer sagt, ey, ihr Alten seid so bescheuert, dieses nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, okay, da müssen wir jetzt alle durch. Also sehr deutlich auch zu sagen, du, das finde ich jetzt so nervig, dass du mich seit 3 Stunden hier so annervst. Also auch sich als Person zu zeigen, aber eben auch, also mein Spruch ist immer, das wächst sich aus. Also alle Menschen müssen durch diese Lebensphase der Abnabelung, der Entgrenzung, Begrenzung. Und das hat nichts mit den Müttern und Vätern zu tun. Die Kinder lieben ihre Eltern. Und die Eltern haben so oft so ein Gefühl, mein Kind mag mich nicht mehr. Da also mehr Gelassenheit reinzukriegen und sich auch mal daran zu erinnern, dass wir selber diese Phase ja auch alle mal durchgemacht haben und nicht mehr die Netten waren. Ja?
Herr Jul, was würden Sie denn einer Mutter raten, deren Tochter von jetzt auf gleich, vorher war sie noch ganz nett, plötzlich sagt, oh Mama, du siehst von hinten aus wie 25 und von vorne aber wie 60. Was macht man in so einem Moment? Völlig unvorbereitet. Eine Mutter, ich denke, also beim Vater ist es nochmal was anderes.
Ja, ich glaube, ich wollte lachen.
Ja.
Und dann wollte ich meine Tochter umarmen und sagen, ich liebe dich auch. Also weil so ist es gemeint.
Ja.
Ich möchte gerne ein bisschen über diese neue Rolle sagen, weil was Kinder in diesem Alter brauchen und was die Eltern verdienen, ist, sich ein bisschen zurückzulehnen und einfach seine Kinder genießen. Wir haben 12, 13, 14, 15 Jahre ganz hart daran gearbeitet. Jetzt sind die, wie die sind. Das ist toll. Wunderbar.
Nicht jeden Tag und nicht immer, aber...
Nein, aber wenn man also perfekte Kinder haben will, dann kann man was sagen. Also da kann man zum Beispiel sich ein bisschen vor dem Spiegel stellen und gucken, bin ich dann
ich glaub,
perfekt.
Wir haben's
verstanden. Aber ich meine das ganz, ganz ernst. Es hat nicht mit so... Ja, genießen, wie ein Bier zu genießen. Aber weil das brauchen die Kinder, die nächsten 50 Jahre. Die brauchen, die müssen wissen, es gibt zwei Menschen im Welt, die mich wirklich liebe, wie ich bin. Das brauchen die. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Dieses ständige Versuch, also du musst jetzt ein bisschen anders machen und wenn du das nicht so und wenn das nicht rot war und das nicht blau war und so, dann war es alles besser.
Das braucht natürlich auch Mütter und Väter, die nicht ständig auf die Liebesbezeugung ihrer Kinder angewiesen sind. Also das ist ja auch dieser tragische Deal, dass so viele Frauen dann gleich denken, mein Kind liebt mich nicht mehr. Also wir Erwachsenen haben unser Liebesbedürfnis mit Erwachsenen zu befriedigen, auf der emotionalen Ebene auch, und nicht von unseren Kindern zu erwarten, dass die ständig ganz nett zu uns sind. Und ich glaube, das ist so schwierig daran. Und das schafft diese Angst und diese Einsamkeit, wenn dann Mütter und Väter keine eigenen Interessen haben. Nichts, was auch für den nächsten Lebensabschnitt, wo die Kinder ja dabei sind, sich abzunabeln, sich für sie selber lohnt, dann gibt es die größten Konflikte. So erlebe ich das.
Das ist eine sehr, sehr gut. Das ist eigentlich eine existenzielle Krise
für
viele Mütter, die immer zu Hause waren, weil sie haben ja alle ein dasselbe Grundbedürfnis. Wir möchten sehr gerne wertvoll für jemanden sein. Und für Mütter ist das für Kinder.
Wenn es
meistens
das Alleinige ist.
Und dann plötzlich ist das weg. Und dann kommt natürlich, was mit meinem Leben, was mit meiner eigenen individuellen Identität. Jetzt muss ich wieder mal gucken, was für einen Mann habe ich geheiratet damals und geht das noch? Oder was
habe ich noch für Hobbys gehabt früher vielleicht?
Ja, Hobbys gehabt, was kann ich für mich als Mensch, als Frau machen? Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man noch Mutter spielen will, dann gibt es ein Risiko, dass die Kinder auch immer Kinder spielen.
Müssen.
Müssen, ja, danke. Und dann wird's furchtbar.
Davor warnt Jesper Juhl, heute zu Gast im Notizbuch Freitagsforum, der dänische Familientherapeut. Außerdem zu Gast Melita Walter, Erziehungsexpertin aus München, die Sie vielleicht schon aus dem Notizbuch kennen. Ja, die Eltern müssen ihre Rollen überdenken, ganz besonders die Mütter, haben wir gesagt. Ich denke, es werden uns heute auch Eltern hören, die sagen, ja, das klingt ja alles in der Theorie wunderbar, aber gehen wir mal an konkrete Beispiele. Bei uns zu Hause kracht's gerade. Was ist, wenn, das kommt in einem Buch von Ihnen vor, Herr Juhl, der Vater auf der Straße seinen Sohn sieht, ich frage jetzt trotzdem erstmal Frau Walter, was sie zu dieser Szene meint. Oh. Der Vater sieht seinen Sohn, beobachtet den zufällig, wie er auf der Straße Alkohol trinkt mit irgendwelchen anderen Jungs. Und der Sohn ist noch keine 16, glaube ich, bei Ihnen. Wie sollte der Vater sich da verhalten? Oder könnte er sich verhalten? Es gibt ja immer mehrere Optionen.
Also ich übertrage das jetzt mal auf mich. Wenn das mir so passiert wäre, dass ich eins meiner Kinder auf der Straße so sehe. Also ich wäre ganz sicher nicht dazwischen gegangen, dann hätte ich mein Kind bloßgestellt. Sondern ich hätte gewartet, bis es nach Hause kommt, hätte es dann aber angesprochen und gesagt, ich habe dich heute gesehen. Sag mal, war das das erste Mal? Ich wusste gar nicht, ich kenne die Leute nicht, mit denen du zusammen bist. Da möchte ich jetzt mit dir drüber reden. Da möchte ich, dass wir drüber verhandeln und eine Lösung finden. Das wäre meine Art zu reagieren gewesen. Was sagen Sie?
Ja, also mehr oder weniger dasselbe. Was,
das beruhigt mich.
Was wichtig ist, ist, man muss in Liebesbeziehungen, muss man ganz oft erinnern, dass man muss smiten, wenn das Eisen kalt ist und nicht, wie das Sprichwort sagt, wenn das Eisen warm ist. Also das heißt, wenn man genau in einen Konflikt auch versuchen zu erziehen oder beeinflussen oder was, dann geht's schief. Man muss das beobachten, wie Sie sagen, nach Hause gehen und dann muss man irgendeine Zeit finden, wo es einen Kontakt gibt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Also nicht warten, bis das Kind nach Hause kommt und dann sofort ansprechen, sondern
nein, weil dann, wisst ihr, dann sind wir ja nicht Eltern, dann sind wir Polizisten und Polizistinnen.
Es ist aber gar nicht so leicht, das auszuhalten.
Nein, aber wer hat Eltern versprochen, dass es leicht sein soll?
Stimmt auch.
Sag ich da auch also, mal. Wer hat gesagt, dass das Leben immer glücklich sein
also
muss?
Also es ist schwierig, ja, das ja. ist es. Das ist es. Aber der Gewinn ist sehr, sehr hoch, wenn man lebenslang eine dynamische Freundschaft mit seinen Kindern haben kann und eine sinnvolle Beziehung zu seinen Enkelkindern und Schwiegertöchter und was weiß ich. Also der Gewinn ist viel, viel, viel größer als die Anstrengung. Und diese Veränderung beim Väter und Mutter ist nicht nur wertvoll für die Beziehung zum eigenen Kinder, das ist wertvoll für die Beziehung zwischen die beiden Erwachsenen.
Also die Eltern sollen auf jeden Fall beobachten, ansprechen, aber immer auch am Ball bleiben, so wie ich Sie jetzt beide verstanden habe. Und nicht locker lassen und sagen, ach, das wächst sich aus, sondern schon gucken, riecht der jetzt am nächsten Tag oder übermorgen wieder nach Alkohol, oder? Wie meinen Sie das?
Das erwarten die Kinder auch. Also ich glaube, wenn wir uns raushalten, dann entsteht bei den Kindern ganz schnell so ein Gefühl, die nehme ich überhaupt nicht mehr wahr. Ich kann hier machen, was ich will. Also es ist ja eine ganz starke Sehnsucht in diesem Alter nach Regeln da. Und sie empfinden, wenn Eltern einfach sich raushalten, dass als meine Eltern lieben mich nicht mehr, die beobachten mich nicht mehr, die nehmen nicht mehr Anteil. Sie motzen zwar, wenn wir sagen, hier ist jetzt eine Grenze, aber wenn wir diese Grenze nicht vorgeben, dann sind sie ja haltlos im wahrsten Sinne des Wortes, ungeschützt, unbegleitet und dann entsteht wirklich monatlich eine größere Distanz, die später ganz schwer nochmal wieder einzuholen ist. So empfinde ich das.
Ich glaube, man kann dann nur dazu sagen, dass was vielleicht ein bisschen neu ist, ist, dass diese Sehnsucht nach Regeln oder ich möchte gerne, dass meine Eltern sich engagieren und das ist ja Sparring, heißt ja maximaler Widerstand und minimaler Schaden.
So wie im Boxkampf, ja, verstehe so ich das, die stehen sich gegenüber, sind ungefähr gleich groß?
Ja, aber ein Sparringpartner ist ein Trainingspartner. Das ist nicht ein richtiger Kampf. Man muss auf den kommende Champion gut aufpassen, genau wie auf die Jugendliche. Aber was ich gerne sagen möchte, ist, dass die Regeln müssen verhandelt sein, die müssen individuell sein. Also in diese Regeln müssen die Kinder sich selber wiederkennen. Die müssen merken können, okay, meine Vater und Mutter, die wissen, wer ich bin. Das ist nicht nur so eine doofe Boom-Regel für alle.
Wie ist es denn mit dem Nachhausekommen zum Beispiel? Anderes Beispiel. Ein Mädchen mit 15 geht auf eine Party, soll spätestens um 12 zu Hause aufschlagen, kommt nicht. Da kann ich natürlich als Eltern, wenn ich mir richtig Sorgen mache, mir viel Theorie durch den Kopf gehen lassen, aber ich habe furchtbare Angst und ich kann mir vorstellen, wenn die dann um 2 nach Hause kommt, habe ich nicht mehr die Souveränität, mich zurückzunehmen und am nächsten Tag nochmal drüber zu reden.
Nee. Also dann muss man ja machen, was man machen kann. Und dann den nächsten Tag oder ein paar Tage später zurückkommen und sagen, also jetzt ist das vorbei, aber, und da muss man es erinnern, wenn es sich wiederholt, dann geht es nicht über Zeit, dann geht es nicht über, ist 11 richtig oder 10 oder 12, dann geht es über was ganz anderes. Dann geht es über nicht nur Vertrauen. Eltern sagen immer, ich kann mein Kind nicht vertrauen, das heißt, wenn mein Kind mir nicht gehorsam ist, kann ich ihm nicht vertrauen. Und das ist ein bisschen dumm. Mhm. Vertrauen heißt, ich glaube, ich vertraue, dass mein Kind mit ihr Leben das Beste, das macht, das sie überhaupt kann. Das kann ich vertrauen. Aber es geht darüber, meine liebe Tochter, was jetzt zwischen uns passiert ist, dass irgendwie kannst du mich nicht mehr ernst nehmen. Das ist wichtig. 11 oder 11:30 Uhr ist nicht wichtig. Was wichtig ist, wieso ist das? Und oft haben die Jugendlichen keine Antwort.
Naja, weil die Freundin Lena auch so lange bleiben darf, ja, oder weil sie so lustig war.
Ja, ja. Aber wenn man das sagt als Erwachsene, dann macht es einen sehr, sehr, sehr großen Eindruck. Aber die Jugendlichen können nicht vor die Eltern Gesicht verloren. Die können nicht sagen, ah, Papa, tut mir leid, das ist auch richtig. Darüber habe ich nicht gedacht. Aber sobald die wieder mit den Freunden sind, dann reden die darüber und sagen, au, mein Papa hat was zu mir gesagt, eigentlich hat er recht. Also die nehmen es sehr, sehr ernst. Aber wir erleben es leider nicht.
Frau Walter, Sie haben 3 Kinder großgezogen. Mhm. Können Sie sich noch an die Zeit erinnern? Haben Sie einen Tipp auf Lager, gegen Ende unserer Runde?
Das war sehr unterschiedlich bei den 3 Kindern. Bei der Tochter ganz anders als bei den Söhnen. Die liegen ja nun auch altersmäßig relativ auseinander. Jedes Kind war wieder anders. Ich glaube, dass im Nachhinein, was ich sagen kann, durch die Gespräche mit meinen Kindern, heute als erwachsene Menschen, dass die sagen, sie waren so froh, dass ich an bestimmten Punkten so rigide war. Dass ich immer wieder drauf bestanden habe und du kommst jetzt rein und du isst mit mir und ich möchte Anteil nehmen an deinem Leben. Und dass viele meiner rigiden Botschaften langzeitwirkungsmäßig oft nach 4, 5, 6 Jahren erst wirklich ankamen und dann sozusagen im Leben ihren Platz hatten. Also, dass wir nicht erwarten können, dass unsere Appelle, in Anführungsstrichen, von den Kindern abgenickt und begrüßt werden, sondern dass wir wie so eine Begleitmusik immer und immer wieder uns positionieren an ihrer Seite, aber als autonome Mutter oder Vater mit einer eigenen Meinung und einer Lebensauffassung.
Und einem sehr, sehr langen Atem. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war das Notizbuch Freitagsforum mit dem Thema Wer bin ich? Die Pubertät als Chance für Eltern und Kinder. Ich bedanke mich bei Melita Walter, Erziehungsexpertin aus München, bei uns im Notizbuch regelmäßig zu hören, und zwar jeden ersten Dienstag im Monat. Und bei Jesper Juhl, Familientherapeut aus Dänemark und Autor vieler Familienratgeber. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Das war das Freitagsforum mit Jutta Prediger. Das können Sie wie immer nachhören, wenn Sie wollen, auf bayern2.de. Und dort haben wir auch eine Liste mit Büchern der Studiogäste Melita Walter und Jesper Juhl zusammengestellt.